Bitte begrüßen Sie mit mir ganz herzlich Professor Dr. Micha Prumlik.
Ja, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die Einleitung. Ich werde mich bemühen, strikt in der Zeit zu bleiben, damit wir, bevor das Konzert beginnt, noch Zeit zur Diskussion haben. Nun, ich will fragen, handelt es sich bei den gegenwärtigen, auch, aber nicht nur, in Deutschland grassierenden Strömungen um einen neuen, heraufziehenden Faschismus? Nun, bei aller berechtigten Besorgnis spricht denn, wie ich meine, doch wenig dafür, den europäischen, nein, den weltweit zu beobachtenden Rechtsruck als Faschisierung zu bezeichnen, entspricht er doch den klassischen Eigenschaften der historischen Faschismen nicht. Weder sind charismatische Führergestalten und Massenaufmärsche zu beobachten, noch zeigt sich, dass, wie es früher hieß, die reaktionärsten Kräfte des Finanzkapitals antidemokratische Bewegungen offen oder auch nur verdeckt unterstützen. Denn wenn das global agierende, neoliberal gestimmte Kapital etwas nicht benötigt, so sind es geschlossene Grenzen vermeintlicher Vaterländer. Und tatsächlich tritt derzeit das, was daher, darauf komme ich noch, verharmlosend als Rechtspopulismus bezeichnet wird, als demokratischer Verteidiger des christlichen Abendlandes, der westlichen Werte auf. Etwa und beispielhaft im Falle Ungarns, das bei dieser Entwicklung eine Vorreiterrolle gespielt hat und weiterhin spielt. So propagiert Ungarns Premier Orbán selbstbewusst eine illiberale Demokratie. So beschwört die im April 2011 neu beschlossene ungarische Verfassung in ihrer Präambel die christliche Nation und die Stephanskrone noch weit vor der Würde des Menschen und enthält Punkt für Punkt jenes Programm, dem sich die neue Rechte in Europa verschrieben hat. Und auch in Ländern des globalen Südens, wo von einem christlichen Abendland im engeren Sinne nicht zu sprechen ist, sind es dann oft genug evangelikale Christen, die in Diktion und Auftreten autoritäre Politiker unterstützen, zum Beispiel die Unterstützung des rechtsradikalen Politikers und neu gewählten Präsidenten Brasiliens Bolsonaro durch evangelikale Pfingstkirchen. Worum es heute geht, das ist also eine Aufhebung liberaler Strukturen und der Beibehaltung der formalen Kriterien liberaler Demokratien. Indem diese heute aktive Rechte darauf verzichtet, offen für diktatoriale Regierungsformen einzutreten und anstattdessen unter ausdrücklichem das allerdings Verzicht auf Grundrechte und Gewaltenteilung für einen volkstümlichen Mehrheitswillen eintritt, ist sie derzeit dabei, in Ländern der Europäischen Union zu einem wesentlichen Einfluss, wenn nicht gar Machtfaktor zu werden. Davon zeugen nicht nur die parlamentarischen Mehrheiten, vor allem in Ungarn und Polen, sondern auch der noch immer und trotz Präsident Macron wachsende Zuspruch, den in Frankreich der Front National unter Marine Le Pen gewinnt. Aber welcher Art sind denn diese Bewegungen? Ist Rechtspopulismus wirklich der richtige Begriff? Ein Konzept, das doch, wie wir gelernt haben, vor allem die Unterscheidung von sogenannten korrupten Eliten hier und genasführtem Volk dort bemüht, aber am Ende doch mehr verdeckt als erleuchtet. Und damit komme ich jetzt zu einer ersten Buchempfehlung. Ich habe nur zwei, aber die will ich Ihnen ernsthaft empfehlen. Daher postuliert der Sozialwissenschaftler Wilhelm Heidmeier, der, und das ist für uns wichtig, den Begriff der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit geprägt hat, einen neuen, wie er meint, schärferen Begriff, den er, und das ist das Buch, das ich empfehlen möchte, in seinem Buch Autoritäre Versuchungen entfaltet. Heidmeier plädiert, vor allem mit Blick auf die bei den Europawahlen relativ erfolgreiche und bei den kommenden Landtagswahlen in unserem Lande leider wahrscheinlich sehr erfolgreiche AfD für den Begriff eines autoritären Nationalradikalismus. Die AfD etwa sei autoritär, weil sie rigide Führung wolle, national, weil sie ungebrochen und immer wieder die Zugehörigkeit zum ethnisch verstandenen deutschen Volk ins Zentrum aller Politik stelle und sie schließlich, wie Heidmeier sagt, die liberale Ordnung grundlegend umbauen wolle, etwa wie in Ungarn oder Polen. Und mit alledem wird Deutschsein zur Schlüsselkategorie der Politik, ohne deshalb im klassischen Sinne faschistisch zu sein. Sieht man davon ab, dass, wie Heidmeier schreibt, die Gewaltmembranen dieser Politik zum gewalttätigen Rechtsextremismus außerordentlich dünn sind und siehe Chemnitz, siehe Dortmund, siehe den Mord an Lübcke leicht reißen. Daher, es handelt sich bei dem, was bisher, so Heidmeier, als Rechtspopulismus bezeichnet wurde, um eine, wenn man so will, Faschisierung neuen Stils, demokratisch in der Form, Mehrheitswillen, illiberal im Gehalt. Und wir sollten historisch vermerken, dass das zunächst auch das Programm des bedeutenden Staatsrechtlers Karl Schmitt gewesen ist, der ja für plebiszitäre Demokratie und damit für die sogenannte Willenseinheit von gewähltem Führer und Wahlvolk plädierte, bevor er, das muss man auch sagen, zum willfährigen Werkzeug der Nazis wurde. Diesem Programm der Einheit des unter starker Führung stehenden Volkes gegen den Rest der Welt, America first, so Trump, dürfte ein tief sitzendes Gefühl unter den Wählerinnen und Wählern entsprechender Parteien entsprechen. Wir hier, sie dort. Also das eigene hier und das Fremde dort. Diese Grundunterscheidung, eigenes und Fremdes, markiert genau das, was heute Rassismus ist und, wie Heidmeier schreibt, im autoritären Nationalradikalismus seinen zeitgemäßen Ausdruck gefunden hat. Soweit Wilhelm Heidmeier, und das ist nun das erste Buch, das ich Ihnen ans Herz legen möchte, Autoritäre Versuchen. Nun reicht es aber nicht, sich nur politisch, politologisch mit diesen Bewegungen auseinanderzusetzen, sondern man muss natürlich etwas tiefer schauen, nämlich soziologisch. Und da kommt jetzt das zweite Buch, auf das ich Sie unbedingt verweisen will, das Buch der Darmstädter Soziologin Cornelia Kopetsch, Gesellschaften des Zorns. Eines Buches, das inzwischen völlig zu Recht auf allen entsprechenden Bestsellerlisten steht und auch, wie ich finde, die klarste Analyse der gegenwärtigen Weltlage gegeben hat, die durch zwei, wie Sie alle wissen, Phänomene gekennzeichnet ist, nämlich durch Digitalisierung und Globalisierung. Und wenn man noch, vielleicht haben das einige von Ihnen, etwas Marx im Hinterkopf hat, dann wird man wissen, dass es hier um ein klassisches Problem geht, die Spannung von Produktionsverhältnissen, Globalisierung, Transnationalisierung und Produktivkräften, Digitalisierung. Und ich möchte, das ist nicht Kopetsch, anfügen, dass ich diese beiden Komponenten, Globalisierung und Digitalisierung, keineswegs nur addieren, sondern metaphorisch gesprochen geradezu multiplizieren. Also die These von Kopetsch ist so, dass sie sagt, dass durch diese beiden Prozesse eine neue Spaltung durch jedenfalls die westlichen Gesellschaften gezogen wird, nämlich zwischen alten, deklassifizierenden absteigenden Schichten und neuen Schichten, zu denen wir zum Teil gehören, also den mehr oder weniger linksliberalen Kosmopoliten. Objektiv gesehen identifiziert Kopetsch drei Verlierergruppen in Gesellschaften westlicher Art, nämlich die alten Oberschichten, die alten Mittelschichten und die alten Unterschichten, denen weltweit neue Oberschichten, neue Mittelschichten, man denke an China, und neue Unterschichten entsprechen. Man denke an die billig bezahlten transnationalen Kräfte, die hierzulande Hilfsdienste, Putzkräfte und anderes bedienen. Und jede dieser drei Gruppen hat ein eigenes ideologisches Angebot. Die alten Oberschichten halten in einer geradezu rassistischen Weise an ihren Privilegien fest. Kopetsch weist nach, dass das Buch von Thilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab, vor allem von gebildeten Leuten gekauft worden ist. Es geht also keineswegs nur um die Adressaten der sozialen Arbeit. Die beharren auf der genetischen Vorgegebenheit von Intelligenz und von Geschlecht. Dann gibt es die klassischen gehobenen Mittelschichten, etwa die klassische Industriearbeiterschaft, die deswegen vor dem Hintergrund des Niedergangs des klassischen Sozialstaats hierzulande Hartz IV beginnend. Ja, das passt dann gerade gut. Ja, ne, ich halt selbst. Also des klassischen Sozialstaats nun wieder auf der Nation beruhen. Deutsche. Es ist nicht Deutsche. Und schließlich die dritte Gruppe, mit der es dann vor allem die soziale Arbeit zu tun haben dürfte, den prekarisierten Unterschichten. Also das ist, wie gesagt, die sehr kurz und unzulässig verkürzt die Analyse von Cornelia Kopetsch in diesem Buch Gesellschaft des Zorns. Und man könnte jetzt an dieser Stelle über Zorn sprechen und ob sowas wie eine Soziologie der Gefühle einführen. Es beginnt mit Wut. Wut verdichtet sich zu Zorn. Und wenn sie sich auf Dauer stellt und mit einem Vernichtungswillen gekennzeichnet wird, wie das im Mordfall Lübcke der Fall gewesen ist, dann schlägt Zorn noch eine Qualität weiter in Hass um. Nun ist es keineswegs so, dass diese neue Rechte lediglich irgendwelche Dummköpfe sind, sondern wir haben es mit einer neuen historischen Figur zu tun, beziehungsweise, wie ich es gerne sage, mit einer Wiedergängerfigur, also mit den Rechtsintellektuellen. Im Falle von halbwegs intellektuell hierzulande sehr wenigen interessierten Jugendlichen die identitäre Bewegung. Lassen Sie mich dazu ein paar Worte verlieren. Die identitäre Bewegung vertritt eine Programmatik, die auf der politischen Ebene von rechtspopulistischen Parteien und Personen von Trumps USA, über Geert Wilders in den Niederlanden, von Viktor Orban in Ungarn, von Marine Le Pen in Frankreich bis hin zur AfD, zu Gauland in Deutschland umgesetzt wird. In einer oberflächlich rationalen Argumentation hat das der noch immer der SPD Angehörige vormalige, der immer noch der SPD-Angehörige Berliner Finanzsenator und, wie ich doch meine, rassistische Autor Thilo Sarrazin in seinem Buch in nüchternen Worten unter der Überschrift Lernt von Donald Trump so zusammengefasst. Zitat Sarrazin. So schaffen Globalisierung und Einwanderung in den Industriestaaten große Gruppen von Verlierern. Es leiden ja nicht nur die unmittelbar Betroffenen, sondern auch Familien und ganze Regionen. Generell herrscht jedoch das Mantra, dass Globalisierung und Einwanderung für alle gut sind. Die Verlierer, immer noch Sarrazin, hatten bisher kaum eine Chance, gehört zu werden. Sie konnten sich kaum artikulieren, ohne in den Verdacht von Unverstand und Fremdenfeindlichkeit zu kommen. Zusätzlich kompliziert wird die Situation durch gern tabuisierte emotionale Komponenten, immer noch Sarrazin, soweit es sich um kulturfremde Einwanderung handelt. Da spielen denn Sprache, Religion, soziale Gewohnheiten, abweichende Verhaltensmuster, aber auch ethnische Unterschiede eine Rolle. Wer dies zum Thema machte, geriet, so durchaus mitleidig Thilo Sarrazin, schnell unter den Verdacht, ein Fremdenfeind oder Rassist zu sein, weswegen die SPD ja seit Jahren versucht, ihn auszuschließen, was ihr immer nicht gelingt. Und ähnlich argumentierte nach der Wahl Donald Trumps der Herausgeber der rechtsreformistischen Wochenzeitung Die Junge Freiheit, Dieter Stein, Zitat: Wir sehen, dass das Volk, für einige völlig überraschend, das Recht hat, sich auch gegen ungebremste Globalisierung, die Auflösung der Staaten in multiethnische und supranationale Großstrukturen zu entscheiden. Das aber ist auch heute noch oder gerade wieder das Projekt der Identitären, nämlich das Projekt einer autoritären Staatlichkeit im Widerstand gegen Multikulturalismus, Islam und Immigration. Das aktuell durch eine neue Rechte aus den USA, eine Alternative Right, Unterstützung erfährt. Deren Ansichten, deren radikales Weltbild wird gesellschaftlich durch die zunehmenden Abstiegsängste einer sich vernachlässigt und nicht respektiert fühlenden, man muss sagen, unteren Mittelschicht vertreten wird. Der britische Soziologe Paul Goodhart hat in einem entsprechenden Buch zwischen den kosmopolitischen Anywheres hier und den zurückbleibenden Somewheres dort unterschieden. Und wenn Sie so wollen, ist die Umbenennung des deutschen Innenministeriums in ein Heimatministerium auch ein Reflex darauf. In dem Zusammenhang kann man den rechtsradikalen Chefberater von Präsident Trump, er ist es inzwischen nicht mehr, erwähnen, der rechtsintellektuelle Polemiker Steve Bannon, der selbst Sohn einer katholischen Arbeiterfamilie ist. Er gab zu Protokoll, dass die Obama-Administration amerikanische Arbeitsplätze vernichtet habe, um so die neuen Aufsteiger, neu entstehende Mittelschichten in Asien aufzubauen. Eine Diagnose, der man, wenn man ihre verschwörungstheoretische Form einklammert, in der Sache natürlich auch Recht geben kann. Und so hat etwa der keinerlei Rechtsideologie verdächtige Ungleichheitsforscher Branko Milanovic in seinem Buch Die ungleiche Welt, das 1% und die Zukunft der Mittelschicht nachweisen können, dass Wachsen der Verarmung und Ungleichheit in den westlichen Industriestaaten das allmähliche Entstehen einer, allerdings relativ auf ihre Länder, wohlhabenderen Arbeiter- und Mittelschicht entspricht. Das heißt, dass sich der relative Wohlstand auch der unteren Mittelschichten des Westens durch Produktionsverlagerung in asiatische Länder zugunsten der dortigen Arbeiter verschiebt. Tatsächlich, und das macht, wie ich meine, die Ideologie der Identitären diesseits und jenseits des Atlantiks so gefährlich und anschlussfähig, verbinden sie ihr Plädoyer für ethnisch geschlossene Staaten mit einer Kritik an einer, ja, kapitalistischen Globalisierung und einer, hier haben sie sogar von Adorno gelernt, einer entfremdend wirkenden, oberflächlichen Kulturindustrie. Denen sie, das ist dann das Programm, national geschlossene Sozialstaaten entgegensetzen wollen. Im Unterschied zu den doch eher nüchternen gehaltenen Worten Sarrazins und Steins geht es den intellektuellen Vordenkern dieser neuen Rechten, den Identitären, dabei doch ja um etwas anderes, um eine Emotionalisierung der politischen Auseinandersetzung, um das, was der diesem Denken nahestehende feuilletonistische Philosoph Peter Sloterdijk als Thymotisierung der Politik bezeichnet. So etwa, den können Sie sich mal im Internet ansehen, der spricht jede Woche was auf YouTube, so etwa der österreichische Aktivist der identitären Bewegung Martin Sellner und sein deutscher Counterpart Walter Spatz in ihren Gesprächen zum Thema, das ist ein Buch, das in dem rechtsradikalen Antaios Verlag erschienen ist, Gelassen in den Widerstand. Und dort sagt Sellner, unser Ziel ist die geistige Verschärfung. Wir wollen die Herzen in Brand setzen, etwas in Bewegung bringen, die entscheidenden Fragen erneut, tiefer und mit politischen Folgen stellen. Die geistige Unruhe, der schlafende Furor Teutonicus, das ewig unzivilisierbare urdeutsche Fieber, das uns aus germanischen Urwäldern wie aus gotischen Kathedralen entgegenstrahlt, versammelt sich in uns. Unsere Gegner wissen das und sie haben Angst. Sie wissen von der Unmöglichkeit der spontanen Eruption und Regeneration. Und sie wissen, dass wir nicht mehr in ihre Fallen laufen, dass wir an Schablonen und Gängelbändern entwachsen sind. Ich glaube, so beschließt Martin Sellner dieses politische Glaubensbekenntnis, ich glaube, wir leben in einer Zeit der Entscheidung. Ich glaube, dass unsere Arbeit als Kreis im Denken und Hören auf das Sein, Heidegger, organisch in den politischen Kampf einer Massenbewegung, in die politische Arbeit einer Partei eingebunden ist. Und in kenntnisreichen Gesprächen auch über Heidegger loten in diesem Büchlein die beiden rechtsintellektuellen Autoren die Handlungs- und Zukunftsmöglichkeiten einer entsprechenden Bewegung aus. Ihre Ziele sind klar. Neben einer ethnischen Schließung des Nationalstaats soll vor allem Immigration verhindert, der Islam ausgeschlossen und eine liberale und daher multikulturelle Gesellschaft bekämpft werden. Wozu? Und das ist nun wichtig, in erster Linie, das sagen Sie ganz offen, eine Ablehnung der Menschenrechte gehört. Zitat. Der Sammelbegriff Mensch ist, so Co-Autor Walter Spatz, der Sammelbegriff Mensch ist in seiner identitären Bedeutsamkeit nur für die jeweiligen Völker angebracht. Einen weltweiten An- und Zuspruch gibt es nicht. Dieser ist letztlich Ausdruck der Machenschaft einer abstrahierten Idealität, die uns vom eigenen trennt. Und so weiß sich die identitäre Bewegung einig in ihrem Widerstand gegen die, wie sie schreiben, angloamerikanisch dominierte Lebensart, gegen Globalisierung von Adorno Berlin, Kulturindustrie und Mediokratie, gegen Prozesse also, die, wie Sie meinen, dazu führen, Zitat, die Vielfalt der Völker zu negieren und ihre Selbstbehauptung und Selbstbesinnung zu verhindern. Diese Rechtsintellektuellen offenbaren damit eine tiefliegende Strategie. Geht es ihnen doch um das Erreichen in dem Sinne des italienischen Kommunisten der 30er Jahre, Antonio Gramsci, geduldig anzustrebende Politik des gelassenen Widerstandes zum Erreichen kultureller Hegemonie, einer Strategie freilich, die auch, das hat Chemnitz gezeigt, das Bündnis mit gewalttätigen Aktivisten nicht scheut. Und bei all dem weisen Identitären, darauf muss man dann bei der Auseinandersetzung gefasst sein, jeden Rassismus weit von sich, gehe es doch nicht darum, das eigene Volk gar für wertvoller als andere zu erachten, sondern lediglich darum, es in seiner Eigenheit neben anderen zu bewahren. Und so gesehen handelt es sich bei der Ideologie der Identitären nicht, und das ist der Unterschied zu den 30er Jahren, nicht um einen expansiven, sondern um einen defensiven Ethnonationalismus. Und darin sehen auch sie selbst die Differenz zum historischen Nationalsozialismus. Und wenn wir mehr Zeit hätten, würde ich Ihnen jetzt noch einige Passagen des Philosophen Martin Heidegger zitieren, was ich aber hier übergehe. Die haben dann alle möglichen politischen Philosophien, etwa rechtsstehende russische Denker, die nun wieder anfangen, Geopolitik zu betreiben und einen eurasischen Kulturraum propagieren, im Unterschied zum atlantischen, westeuropäisch-US-amerikanischen. Da heißt es dann, dass die Phase des Kapitalismus an ihre natürliche Grenze gestoßen sei, dass die Ressourcen erschöpft seien, dass der westlich-liberale kosmopolitische Lebensstil sowie, man merke, die Kälte des Internet zum Zerbrechen aller gesellschaftlichen Bindungen geführt habe und damit auch das herkömmliche Bild von Individualität und Individuen zerstört sei. Zitat Alexander Dugin, der hat das auf Englisch geschrieben, ich darf es auch auf Englisch zitieren. Never before has individualism been glorified so much. Yet at the same time, never before have people all over the world been so similar to each other in their behavior, habits, appearances, techniques, and tastes. In the pursuit of individualistic human rights, humanity has lost itself. Also, im Verfolgen eines individualistisch gefassten Gedanken von Menschenrechten habe, so Alexander Dugin, die Menschheit sich selbst verloren. Soon man will be replaced by the post-human, a mutant, a cloned android. Und das könnte man jetzt noch in verschiedenen Varianten fortsetzen, was ich an dieser Stelle nicht tun möchte. Aber es ist deutlich geworden, dass es auch intellektuell anspruchsvolle, gehobene Mittelschichten unter dem, was wir als Rechtspopulisten bezeichnen, gibt. Ich will jetzt in den letzten Minuten noch ein paar Grundlinien zur sozialen Arbeit und damit zur Pädagogik skizzieren, wobei Sie in der Vorstellung gehört haben, dass ich als Professor für Sozialpädagogik schon vor bald 20 Jahren in Heidelberg aufgehört habe und nicht mehr ganz auf dem letzten Stand bin. Der letzte Stand, den wir vor 20 Jahren diskutiert haben, war das Konzept der sogenannten akzeptierenden Jugendarbeit mit rechtsextremistischen Jugendlichen und in den Jahrgängen einer Zeitschrift wie der Neuen Praxis können Sie diese Diskussion genau wiederverfolgen. Ich schließe noch einmal an Theodor Adorno an, der jenen Intentionen, die eine Erziehung und Bildung im Hinblick auf den Nationalsozialismus bis heute ihre unübertroffene Artikulation gegeben hat. Denn Ziel aller Pädagogik sei es, so Adorno, schon 65, dass Auschwitz sich nicht wiederhole. Und schon alleine die Forderung nach einer Begründung dieser Forderung verlängere das Unheil, dem es doch zu entgegnen gelte. Und dabei war dieses Postulat, liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, aus Erfahrung begründet, jetzt wird es ganz verfassungspatriotisch, bereits oberste Raison des bundesrepublikanischen Verfassungsstaates. Frau Staatssekretärin. Es geht also um die deutsche Verfassung, unser Grundgesetz, genauer gesagt dessen Artikel 1, in der die Würde des Menschen und nicht des Deutschen, die Würde des Menschen als Kriterium aller Gesetzgebung und aller staatlichen Machtausübung festgelegt wird. Da hat diese Würde des Menschen ihren gültigen Ausdruck gefunden. Und dieses Prinzip, das könnte man jetzt erweitern, hat bedeutende historische Wurzeln. Es war die kosmopolitische Philosophie der deutschen Aufklärung, zumal Immanuel Kants, die die nach dem Nationalsozialismus geschaffene Verfassung, das Grundgesetz, wesentlich geprägt hat. Denn als oberstes Prinzip der Tugendlehre weist Kant in der Metaphysik der Sitten Folgendes aus. Jetzt kommt ein Kant-Zitat. Nach diesem Prinzip ist der Mensch sowohl sich selbst als anderen Zweck. Und es ist nicht genug, dass er weder sich selbst noch andere bloß als Mittel zu brauchen befugt ist. Wir sprechen da von Instrumentalisierung. Sondern den Menschen überhaupt sich zum Zwecke zu machen, ist des Menschen Pflicht. Was kann das heißen? Einen Menschen als Zweck seiner selbst zu betrachten, bedeutet ihn in mindestens drei wesentlichen Dimensionen nicht nur zur Kenntnis zu nehmen, zu tolerieren, sondern auch anzuerkennen. Also das heißt, nicht nur hinzunehmen, sondern auch zu bejahen. Und zwar erstens in der Dimension körperlicher Integrität. Dafür spricht etwa das Folterverbot. Personaler Identität. Da geht es dann etwa um sexuelle Orientierung. Und soziokultureller, religiöser oder ethnischer Zugehörigkeit. Und diese Anerkennung korrespondiert ein Demütigungsverbot. Das Demütigungsverbot aber bezieht sich auf die Würde eines Menschen. Und diese Würde eines Menschen ist der äußere Ausdruck seiner Selbstachtung. Also jener Haltung, die, wie ein israelischer Philosoph Avishai Margalit gesagt hat, Menschen ihrem eigenen Menschsein gegenüber einnehmen, und die Würde, das ist die Summe aller Verhaltensweisen, die bezeugen, dass ein Mensch sich tatsächlich achtet. Diese Selbstachtung wird verletzt, wenn Menschen die Kontrolle über ihren Körper genommen wird, wenn sie als die Person, die sie sprechend und handelnd sind, nicht beachtet oder ernst genommen, beziehungsweise wenn die Gruppen oder sozialen Kontexte, denen sie entstammen oder angehören, herabgesetzt oder verächtlich gemacht werden. Und, auch darauf muss man hinweisen, die Verletzung dieser Grenzen drückt sich bei den Opfern von Demütigungshandlungen als Scham aus. Es gibt so etwas wie eine absolute Scham, in der deutlich wird, dass nicht nur die Würde des Menschen, sondern zugleich seine Menschheit verletzt worden ist. In des italienisch-jüdischen Chemikers Primo Levi kristallklarem und nüchternem Bericht über seine Lagerhaft in Auschwitz wird den Erfahrungen absoluter Entwürdigung getragen. Der Ausdruck von der Würde des Menschen beziehungsweise der Würde des Menschen gewinnt vor der Kulisse von Auschwitz eine gebieterische und einleuchtende Kraft. Zitat: Mensch ist, so notiert Primo Levi für den 26. Januar 1944, einen Tag vor der Befreiung des Lagers, Mensch ist, wer tötet, wer Unrecht zufügt oder erleidet. Kein Mensch ist, wer jede Zurückhaltung verloren hat und sein Bett mit einem Leichnam teilt und wer darauf gewartet hat, bis sein Nachbar mit Sterben zu Ende ist, damit er ihm ein Viertel Brot abnehmen kann. Solch ein Mensch ist, wenngleich ohne Schuld, vom Vorbild des denkenden Menschen weiter entfernt als der grausamste der Sadist. Denn, so Levi, unter diesen Bedingungen schwindet auch die natürliche Neigung zur Nächstenliebe. Und er fährt fort: Ein Teil unseres Seins wohnt in den Seelen der uns Nahestehenden. Und darum ist das Erleben dessen ein nichtmenschliches, der Tage gekannt hat, da der Mensch in den Augen des Menschen ein Ding gewesen ist. Ich will also sagen, mit dem Begriff der Würde des Menschen wird allerdings, und das ist für die Pädagogik wichtig, lediglich ein Minimum angesprochen. Also der kleinste gemeinsame Nenner, keineswegs von Gesellschaften, sondern von jedem politischen Gemeinwesen, von Staaten, die wir als zivilisiert nicht mal unbedingt als gerecht bezeichnen. Und bei alledem, auch darauf will ich hinweisen, pädagogisch, ist die Einsicht in die Würde des Menschen keineswegs auf intellektuelle Operationen beschränkt. Nein, diese Einsicht ist mehr und anderes. Das Verständnis für die Würde des Menschen wurzelt in einem moralischen Gefühl. Dieses Gefühl ist moralisch, weil es Beurteilungsmaßstäbe für Handlungen und Unterlassungen bereitstellt. Es ist indes ein Gefühl, weil es sich bei ihm nicht um einen kalkulatorischen Maßstab, sondern um eine umfassende, spontan wirkende, ich will sagen, welterschließende Einstellung handelt. Wer erst lange darüber nachdenken muss, ob einem oder mehreren Menschen die proklamierte Würde auch tatsächlich zukommt, hat, wie ich meine, nicht verstanden, was Menschenwürde ist. Es handelt sich beim Verständnis der Menschenwürde also um ein moralisches Gefühl mit universalistischem Anspruch, was genau die Denker der neuen Rechten bestreiten, mit universalistischem Anspruch, das unter höchst voraussetzungsreichen Bedingungen steht. Die will ich jetzt noch nennen und komme dann zum Schluss. Erstens, die Anerkennung der Integrität anderer ist an die Erfahrung eigener Integrität und Anerkennung, die sich in Selbstgefühl, Selbstrespekt und Selbstachtung artikuliert, gebunden. Zweitens, niemand kann Selbstgefühl, Selbstrespekt und Selbstachtung entfalten, der oder die, nicht seiner oder ihrerseits, in allen wesentlichen Bezügen toleriert, akzeptiert und respektiert worden ist. Und drittens, Selbstgefühl, Selbstrespekt und Selbstachtung sind die logischen und entwicklungsbezogenen Voraussetzungen dafür, Einfühlung, Empathie in andere entfalten zu können. Und die sozialpädagogische Schwierigkeit besteht jetzt in der Frage, ob und was für Möglichkeiten wir haben, auch junge Leute, vor allem junge Männer, die das nicht an den Tag legen, wieder von ihrem Weg abzubringen. Und ich darf mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.